NDR Info. Forum am Sonntag.
Schreiben ist immer ein Thema für Leute. Jeder will sich selbst verwirklichen und jeder hat, glaube ich, immer noch so den Traum, Schriftsteller zu werden. Ich glaube, fast jeder hat einen Schreibtisch mit einer Schublade, wo ein Manuskript drin ist.
Lebenstraum Schriftsteller. Vom langen Weg zum gedruckten Buch. Von Heide Soltau.
Sven Amtsberg ist Gründer des Hamburger Autorendocs, einer privaten Schreibschule, die angehenden Schriftstellern professionelle Hilfe anbietet. Juli C. und Tilman Ramstedt haben dort schon unterrichtet. Die Seminare sind immer schnell ausgebucht, aber das ist nicht nur in Hamburg so. Schreibkurse boomen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass den Leuten das nicht klar ist, dass man nicht nur abends einen Rotwein trinkt, sich am nächsten Tag ein bisschen belämmert da am Schreibtisch setzt, dann was runterhackt und dann ist es im Grunde fertig, sondern dass es wirklich harte Arbeit ist zu schreiben und nicht nur über ein Jahr, sondern über viele Jahre. Das vergessen manche, glaube ich.
Sven Amtsberg weiß das aus eigener Erfahrung. Bis er 2003 im Rowohlt Verlag das Mädchenbuch veröffentlichen konnte, einen vielbeachteten Band mit Erzählungen, war es ein langer Weg.
Man ist ja furchtbar schlecht meist, wenn man anfängt zu schreiben. Das war bei mir auch nicht anders, das möchte ich nicht verheimlichen. Mein erstes schlechtes Buch habe ich dann selbst veröffentlicht. Ich habe dann das immer weiter ausgebaut. Und dann kam irgendwann der Kontakt zu Rowohlt und so ging das dann zäh, aber gut, weiter.
Man braucht Zeit, bestätigt Christine Bilkau, Autorin des Romans Die Glücklichen, erschienen 2015 im Luchterhand Literaturverlag.
Wer nicht schreibt und wer nicht viel schreibt und ganz viel ausprobiert und scheitert und dranbleibt, wird kein Schriftsteller, egal wie viel Werkstätten oder Wettbewerbe er oder sie besucht.
Schon als Kind hat sie Schulhefte mit Geschichten gefüllt, aber nach dem Abitur nicht kreatives Schreiben studiert, wie das in Leipzig und Hildesheim möglich ist, sondern Geschichte. Es folgten dann einige Jahre als Journalistin. Schriftstellerin zu werden, sei für sie damals keine Option gewesen, sagt Christine Bilkau.
Ich habe das gar nicht so als Beruf gesehen, sondern ich hatte einfach den Drang zu schreiben. Ich hatte den Drang für das, was ich erlebt habe, was ich verarbeiten wollte, eine Art Raum zu finden.
Erst mit 34 Jahren hat sie sich an die Öffentlichkeit gewagt. 2008 nahm sie am Open Mic in Berlin teil und schaffte es gleich in die Endrunde des renommierten Literaturwettbewerbs für Nachwuchsautoren. Bis zum Erscheinen ihres ersten Romans »Die Glücklichen« vergingen weitere 7 Jahre. Der Weg zum Buch ist mitunter lang. Zu lang, findet Henrik Wölk.
Ich habe 10 Bücher geschrieben und veröffentlicht. Schreibe seit 1991. Ich veröffentliche die Bücher, so habe ich es beim ersten gemacht und so habe ich es bei allen anderen danach auch gemacht, bei Books on Demand. Da kann ich das fertige Buch als PDF-Datei hinschicken und dann wird es gedruckt. Und das hat für mich den großen Vorteil, wenn das Buch fertig ist, möchte ich es ja auch gern veröffentlicht sehen und nicht 2, 3, 4 oder noch mehr Jahre darauf warten müssen, dass es endlich gedruckt ist.
Henrik Wölk macht alles selbst. Er lektoriert sein Buch, gestaltet es und kümmert sich um den Vertrieb. Mehr als 30.000 Autoren entscheiden sich für diesen Weg der Veröffentlichung, heißt es auf der Internetseite von Books on Demand, auf der strahlende Menschen stolz ihr Werk in die Kamera halten. Über Verkaufszahlen liest man dort nichts, denn die sind bescheiden. Henrik Wölk kommt pro Buch auf rund 200 Exemplare, die er im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis und am Arbeitsplatz vertreibt.
Andere Autoren träumen von einem richtigen Verlag, von Besprechungen in den Medien, von Einladungen zu Lesungen. Und natürlich wünschen sie sich auch Erfolg. Der Buchmarkt ist ein Tummelplatz für Träumer, der aber immer auch für Überraschungen sorgt. Da gibt es die Debütanten, die es gleich auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises schaffen, so wie Philipp Winkler in diesem Jahr mit seinem Roman »Huhl«. Oder jene, die mit ihrem Erstling sogar einen Bestseller landen. Dörte Hansen zum Beispiel mit ihrem Roman »Altes Land« oder Anna-Maria Schenkel, deren Krimi »Tannöd« vor 10 Jahren alle Rekorde sprengte. Verlegerin Hanna Mittelstädt von der Edition Nautilus erinnert sich.
Sie hatte alle großen Verlage angeschrieben und alle großen Verlage haben abgelehnt. Und dann hat sie bei uns angerufen und gesagt, verlegen Sie auch Krimis. Und dann kam dieser Krimi mit einem, mehr oder weniger mäßigen Exposé. Aber der Text selber der hat sofort funktioniert.
Mit der Begeisterung der Verlegerin begann eine seltene Erfolgsgeschichte. Denn der Verlagsalltag sieht anders aus. Hanna Mittelstädt steht seit 4 Jahrzehnten im Beruf und bekommt 20 bis 30 Manuskripte pro Woche auf ihren Schreibtisch. Manche Autoren schicken das vollständige Buch, andere halten sich an die Vorgaben von Nautilus und senden ein Exposé und 10 bis 20 Seiten Leseprobe. In der Regel weiß Hanna Mittelstädt nach 2 bis 3 Seiten, ob ein Text für sie in Frage kommt oder nicht.
Also wenn der Plot ganz außergewöhnlich ist, der Inhalt, dann lese ich das Buch auch quer. Wenn ich finde, der Anfang ist nicht gelungen, dann denke ich, vielleicht kann man das ja auch ganz umschreiben oder umstellen am Anfang. Aber dann muss schon der Plot wirklich überzeugend sein und wirklich was Besonderes sein.
Doch nicht die Details eines Plots stehen im Mittelpunkt. Hanna Mittelstädt legt bei der Prüfung der Manuskripte großen Wert auf die sprachliche Umsetzung der Geschichte.
Wie sind die Figuren gezeichnet? Welche Dialoge haben die Figuren? Sind die lebensecht? Wie ist die Stimmung? Ist das eine gesellschaftliche Stimmung? Ist das eine feine psychologische Stimmung? Finde ich viel wichtiger, als jetzt der genaue Plot, den nachzuzeichnen. Wie hängt jetzt wer mit wem zusammen und so? Ich gehe eigentlich immer in den Flow, in den Fluss des Ganzen und betrachte das auf eine Art als Klangteppich. Und der muss faszinierend und besonders sein für unser Programm.
Die Edition Nautilus kommt aus der linken Bewegung der 1970er Jahre und Gesellschaftskritik spielt immer noch eine Rolle im Programm. So ist bei Nautilus 2015 der Roman »Erschlagt die Armen« von Shimona Sina erschienen. Die Geschichte einer dunkelhäutigen Frau, die als Dolmetscherin in der Asylbehörde bei der Kommunikation zwischen Geflüchteten und den Ämtern hilft und daran zerbricht.
Größere Verlage waren eigentlich vom Titel abgeschreckt. Erschlagt die Armen. Und waren auch von dem Stil abgeschreckt. Dieser doch sehr poetisch-lyrische Stil der Autoren war etlichen größeren Verlagen zu schwierig im Verkauf.
Rund 15.000 Exemplare konnte Nautilus bisher davon absetzen. Ein schöner Erfolg. Für größere Verlage wie etwa Rowohlt wäre das zu wenig. Bei aller Begeisterung und allem Idealismus der Büchermacher spielt die Verkaufbarkeit eines Titels schon bei der Prüfung eines Manuskripts eine Rolle, räumt Hanna Mittelstädt ein.
Verkaufbarkeit und Vermittelbarkeit. Also können wir dem Buchhändler oder der Öffentlichkeit in einem Satz sagen, worum es in diesem Buch geht? Können wir die Besonderheit dieses Buches in einem Satz ausdrücken? Das ist immer so ein bisschen das Leitmotiv. Das muss man leider. Man täuscht sich, aber das hat man im Auge.
Die Arbeit von Lektoren gleicht einer Schatzsuche. Sie sollen die Perlen aus den eingesandten Manuskripten herausfischen, aber zugleich darauf achten, dass sie nicht Ladenhüter bleiben. Das Gute soll verkaufbar sein. Mit diesem Druck müssen alle leben, sagt Ulrike Schieder, Lektorin für Belletristik im Rowohlt Verlag.
Aber wir haben diese Mischkalkulation großer Verlage, dass man zum Glück nicht bei jedem Text auf die Auflagenerwartung schauen muss. Trotzdem ist das ein Argument in jedem Gespräch über Manuskripte, die wir erwägen zu publizieren. Aber glücklicherweise können wir uns trotzdem auch dagegen entscheiden, wenn ein Text so sehr überzeugt, von der Geschichte her, von der Umsetzung her, dass man davon dann mal Abstand nimmt und sagt, okay, wir machen es trotzdem.
Qualität setzt sich durch, selbst wenn ein Buch schwierig und schwer zu vermitteln ist, glaubt Cheflektor Thomas Überhoff und verweist auf den Roman »Der Fuchs« von Nies Momme-Stockmann, den er im Frühjahr herausgebracht hat.
Ein Erstling eines zugegebenermaßen schon als Theaterautor bekannt gewordenen Autoren. 800 Seiten, schwieriges dystopisches Thema, komplexer Aufbau. Und das Buch hat es immerhin auf die Shortlist des Leipziger Buchpreises geschafft.
Der Roman von 800 Seiten hätte bei Nautilus keine Chance gehabt. Manuskripte mit mehr als 200 bis 250 Seiten werden dort nicht angenommen. Das ökonomische Risiko wäre zu hoch.
Insofern haben wir es viel besser und viel einfacher als Kollegen in Kleinverlagen, bei denen jede Kalkulation ein russisches Roulette ist.
Rowohlt investiert in Autoren und nicht in einzelne Bücher, sagt Thomas Überhoff.
Wir hoffen auf die Durchsetzung eines Talentes und wir sind auch bereit, erstmal Kosten zu tragen, um irgendwann hinterher vielleicht den Erfolg zu haben. Es ist ein bisschen ein Lottospiel, aber es macht auch Spaß.
Rund 3000 unverlangt eingesandte Manuskripte bearbeitet die literarische Abteilung bei Rowohlt pro Jahr. Gesichtet werden alle, versichern Thomas Überhoff und seine Kollegin Ulrike Schieder. Die Entscheidung fällt auch bei Ihnen meist schon nach wenigen Seiten.
In der Regel ist es wenig. Also die Unverlangten, da kann man die ersten Sätze oft lesen oder das Anschreiben womöglich.
Das ist für den Einzelnen immer unschön, wenn er so einen Brief aus dem Verlag bekommt. Aber Leute, die was können und die was wollen, die werden sich auch durchsetzen.
Das sagt sich so leicht. Die Autoren erleben jede Ablehnung verständlicherweise als Kränkung. Wie sollen sie damit umgehen? Sollen sie weiterschreiben und weiter nach einem Verlag suchen? Wer sagt ihnen, ob ihre Texte etwas taugen? Im Zweifelsfall niemand. Autoren sollten wissen, dass es keine objektiven Beurteilungskriterien für Texte gibt. Was den einen Lektor langweilt, stößt bei anderen möglicherweise auf Interesse. Es gibt Schriftsteller, die im Selbstverlag angefangen haben und heute Bestseller schreiben, so wie die Krimi-Autorin Nele Neuhaus. Niemand ist vor professioneller Blindheit gefeit, sagt Rowohlt-Lektor Thomas Überhoff.
Jeder Lektor kann eine Bestsellerliste seiner Ablehnungen schreiben, wenn er längere Zeit im Geschäft ist. Ich würde jetzt meine nicht anfügen.
Eine sportliche Haltung. Aber wie geht die Geschäftsführung mit der professionellen Blindheit ihrer Lektoren um? Uwe Naumann, der Kollege aus der Sachbuchabteilung, wird da sehr deutlich.
Der Anspruch bei Rowohlt ist, dass man immer in den Bestsellerlisten vertreten ist. Wenn man das nicht ist, über einen mittellangen Zeitraum gibt es ernsthafte Sorgenfalten und Krisengespräche. Wenn man mal da nicht drin ist, dann ist es nicht schlimm, das passiert. Aber auf Dauer muss ein Verlag wie Rowohlt in allen Bestsellerlisten, Sachbuch und Belletristik, Hardcover und Taschenbuch, vertreten sein, sonst machen wir was falsch, denn sonst stimmen die Zahlen nicht.
Die meisten Debütanten wissen von diesen verlagsinternen Zwängen nichts. Es gibt zwar Autorennetzwerke, Ratgeber und Internetforen, aber letztendlich ist jeder Autor auf sich gestellt, wenn er ein Buch veröffentlichen will.
Oke Bandixen, Kulturredakteur beim NDR, ist über ein Rundfunkfeature zum Romanautor geworden.
Es geht um eine historische Begebenheit in meiner Heimat. Das habe ich dann probiert zu schreiben und das ist so ein kleines Buch geworden. Und habe mir ein bisschen angeguckt vorher, für welchen Verlag das gehen könnte. Habe einen kleinen Verlag ausgewählt und der Verleger rief mich dann eines Tages selbst an und das war natürlich eine große Überraschung.
Fast kein Land heißt der Roman, der in Ostfriesland spielt und 2011 im Hamburger Osburg Verlag erschienen ist.
Ich habe gedacht, an so einen großen Verlag wie, sagen wir mal, Rowohlt oder so, gehst du irgendwie nicht ran. Das ist auch vielleicht nicht meine Kragenweite für so einen Stoff. Davon abgesehen, dass das natürlich sehr vielfältig ist, das Profil, oder sehr breites Profil ist, ist das natürlich bei einem kleinen Verlag eher zu sehen. Die machen kleinere Geschichten. Da habe ich gedacht, das könnte für mich passend sein.
So wie Oke Bandixen suchen viele Debütanten auf eigene Faust einen Verlag. Dörte Hansen, Autorin des Bestsellers Altes Land, hat den Weg über eine Literaturagentur gewählt.
Für mich war das ganz wichtig, zum frühen Zeitpunkt einen Profi raufgucken zu lassen, der mir sagen kann, hat das irgendeine Aussicht auf Veröffentlichung oder nicht.
Da war der Roman noch gar nicht fertig und Dörte Hansen weit davon entfernt, sich als Schriftstellerin zu sehen.
Die meisten Agenturen wollen so 50 Seiten haben und ein Exposé. Ich habe gedacht, das schaffe ich. Da habe ich die ersten 50 Seiten geschrieben und ein Exposé und bin dann zu einer Agentur gegangen. Und ich glaube, wenn diese Agentur gesagt hätte, ach, Frau Hansen, echt schönes Hobby, aber lassen Sie das mal, dann hätte ich vielleicht noch eine zweite Agentur gefragt. Und wenn die das auch gesagt hätte, dann hätte ich es einfach geglaubt.
Literaturagenturen gibt es in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre. Sie helfen den Autoren bei der Verlagssuche, handeln für sie Verträge aus, kümmern sich um Rechte und Rechtsfragen und arbeiten mit ihnen an ihren Texten. Die Agenturen haben den Literaturbetrieb verändert. Sie stärken die Interessen der Autoren, aber lassen sich das mit 15-20% der von ihnen ausgehandelten Honorare auch gut bezahlen. Die Literatur- und Medienagentur Graf & Graf in Berlin, gegründet 1995, ist eine der ersten, die damals entstand. Julia Eichhorn ist dort zuständig für junge Autoren.
Die Agentur hat einfach inzwischen ein großes Netzwerk und Stamm an Autoren. Und da werden uns immer wieder auch junge oder auch ältere Autoren, die keinen Verlag haben, auf der Suche sind, empfohlen. Und es gibt auch natürlich die Möglichkeit, uns Texte zu schicken. Das passiert auch sehr häufig. Wir bekommen ganz, ganz viele Anfragen.
Und die werden auf ähnliche Weise geprüft wie die Texte in den Verlagen. Auch Julia Eichhorn weiß in der Regel nach wenigen Seiten, ob sich ein Text für sie eignet oder nicht. Man könnte die Agenturen die Hebammen der Schriftsteller nennen. Sie verhelfen ihnen im besten Fall zum Erfolg. Schon aus eigenem Interesse müssen sie sich für ihre Autoren engagieren, denn Geld verdienen sie erst, wenn sie ein Manuskript verkaufen und mit den Verlagen Verträge aushandeln.
Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der wichtig ist, dass der Autor für sich eine Agentur findet, die ihm entspricht und einen Agenten, der mit ihm inhaltlich arbeiten kann. Man muss auf einer Wellenlänge sein.
Oft helfen auch Empfehlungen von befreundeten Schriftstellerkollegen. So ist Dörte Hansen zu ihrer Agentur Keil und Keil gekommen.
Die haben sich wirklich gleich gemeldet und gesagt, sie möchten sich unbedingt mit mir treffen und wir sollten mal sprechen. Und wenn ich bereit wäre und Lust hätte, mit ihnen das zu machen, dann würden sie gern mit mir arbeiten.
Dabei ging es zunächst um das Konzept. Der Roman Altes Land, damals noch ein Fragment von 50 Seiten, besteht aus zwei Teilen. Der eine spielt in Hamburg-Ottensen, der andere im Alten Land. Würde das funktionieren? Würde sich das zu einem Roman zusammenfügen lassen? Sie sei unsicher gewesen, sagt Dörte Hansen und lacht heute über ihre Naivität damals.
Noch weniger als den Ottensen-Teil habe ich mir den Altländer-Teil zugetraut, weil der eben vollkommen fiktiv war. Und als die Magentinnen dann sagten, ja, ab da nimmst du nochmal richtig Tempo auf, dass ihnen genau dieser Teil auch wahnsinnig gut gefällt, das war für mich ein unheimlich wichtiges Feedback.
Auch Christine Bilkau möchte die Zusammenarbeit mit ihrem Agenten Michael Gäb nicht missen. Kennengelernt hat sie ihn 2008 beim Open Mic in Berlin. Die Lesungen des Literaturwettbewerbs sind bei Agenten beliebt, denn für sie gehört die Suche nach talentierten Nachwuchsautoren zum Geschäft.
Und er fand den Text interessant, wollte mich kennenlernen und hat mich dann als Autorin so unter sein Dach geholt. Man hat keinen Verlag, aber man hat wenigstens schon mal eine gewisse Basis. Man kann seinen Text dahin schicken, bekommt Rückmeldung, bekommt Anmerkungen. Man hat einfach schon mal ein erstes Gegenüber und das hilft.
Und nicht nur das. Ebenso hilfreich sei der Rat ihres Agenten gewesen, Ruhe zu bewahren und keinen Text herauszugeben, von dem sie nicht selbst überzeugt sei.
Dann ist das erstmal wirklich eine sehr vertrauensweckende und gute Basis, finde ich.
Erschienen ist ihr Roman Die Glücklichen 2015 im renommierten Luchterhand Literaturverlag. Auch andere Verlage waren damals im Gespräch, erzählt Christine Bilkau.
Spätestens da wäre ich dann als Autorin überfordert gewesen, wie das jetzt funktioniert, wenn unterschiedliche Verlage interessiert sind, für wen man sich dann da am besten entscheidet, wie man diese Gespräche führt, das weiß ich alles nicht. Und das will ich gar nicht so genau wissen, weil das würde mir wahnsinnig viel Energie absaugen, die ich lieber ins Schreiben investiere.
Im Sachbuchbereich herrschen teilweise andere Bedingungen. Aber auch hier gibt es Autoren, die unverlangt ganze Manuskripte einreichen, sagt Uwe Naumann, der langjährige Leiter der Abteilung bei Rowohlt. Andere schicken Exposés.
Und wie in der Belletristik auch, gibt es darunter ab und zu etwas ganz Besonderes, einen kleinen Edelstein. Und die Kunst des Lektors besteht darin, den herauszufischen. Also sagen wir mal, von 100 Manuskripten und Exposés, die man bekommt, taugt eines was.
Anders als in der Belletristik bringen die Autoren eine Sachkompetenz mit. Die Kunst besteht darin, das Wissen in eine passende Form zu bringen. Rowohlt verlegt keine Fachliteratur, die nur Studenten und Wissenschaftler verstehen können. Die Texte sollen wissenschaftlich fundiert, aber auch lesbar sein. Ein gutes Sachbuch beruht auf der Kunst des Spagats, wie Uwe Naumann es nennt.
Es gibt in Deutschland eine ganz unselige Tradition des akademischen Schreibens. Also ich will keine Professorenbeschimpfung machen, aber das ist dann so kompliziert. Das ist so mit Fußnoten überladen, mit Parenthesen und Nebensätzen. Da wünschte man sich manchmal so eine gewisse Schreibschulung, auch für das akademische Volk. Die Angloamerikaner, auch die Franzosen, sind da sehr viel eleganter. Also wenn man englischsprachige Sachbücher anguckt, dann ist man manchmal ein bisschen neidisch als deutschsprachiger Lektor.
Das hat mit der akademischen Tradition in Deutschland zu tun. Wer populäre Sachbücher schreibt, gilt an deutschen Universitäten bis heute als windiger Typ und läuft Gefahr, nicht ernst genommen zu werden. Annähernd die Hälfte der Manuskripte im Sachbuchbereich geht auf Aufträge zurück.
Also als Lektor ist man immer so ein bisschen wie eine Sonde unterwegs und guckt ganz viel Fernsehen, liest möglichst viele Zeitungen, Zeitschriften, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, viele liest man nicht, sondern blättert man und guckt, was wird denn hier diskutiert, welche Themen sind gerade im Schwange.
Für aktuelle Informationen gibt es heute das Internet mit seinen Blogs und Plattformen. Sachbücher wollen das Wissen vertiefen und einordnen und es gelegentlich sogar in Comedy-Form für eine Weile festhalten. Gerade im Sachbuchbereich arbeiten die Verlage viel mit Literatur- und Medienagenturen zusammen. Agenten sind mobiler und oft stärker am Puls der Zeit als Verlagslektoren. Daniel Graf ist zuständig für den Sachbuchbereich bei Graf und Graf.
Es ist so, dass im Sachbuchbereich der überwiegende Teil der Autoren, die ich dann am Ende vertrete und für die ich dann auf Verlagssuche gehe und die ich beim Schreiben weiter begleite, ursprünglich von mir angesprochen werden.
Sachbuchprojekte werden den Verlagen in der Regel als Exposé mit und ohne Leseprobe angeboten. Seine Aufgabe als Agent sei es, mit den Autoren zusammen an diesen Exposés zu arbeiten und dann den jeweils passenden Verlag zu finden.
In den 4,5 Jahren, in denen ich hier Autoren und Projekte betreue, ist noch kein einziges, bei dem es zu einem Vertragsschluss kam, nicht zustande gekommen.
Uwe Naumann, der langjährige Sachbuchlektor im Rowohlt Verlag, hat andere Erfahrungen gemacht.
Ich würde mal sagen, ein Viertel bis ein Drittel aller Projekte, die wir anfangen, die wir anfassen, wo wir auch Verträge schließen, kommen dann am Ende doch nicht zustande.
Das passiert gerade in der Zusammenarbeit mit Debütanten. Die lange Form erfordert Geduld und die Fähigkeit, auch Krisen zu überstehen. Wer vorher gute Artikel in renommierten Zeitschriften geschrieben hat, ist nicht automatisch auch ein guter Buchautor. Manch einer bleibt auf der Strecke, wenn er statt 5 Manuskriptseiten plötzlich 300 schreiben soll.
Jemand merkt manchmal erst nach vielen Wochen oder Monaten auf Seite 34 oder Seite 70, oh, das Pensum ist zu groß, was ich da schaffen soll, also lasse ich es lieber. Oder wir raten dann freundlich auch ab und sagen, ich glaube, wir lassen das jetzt lieber.
Wer Schriftsteller werden möchte, muss sich auf einen langen Weg mit manchen Enttäuschungen einstellen. Wunder wie die Erfolgsgeschichte von Dörte Hansen geschehen selten. Deren Debütroman Altes Land war im vergangenen Jahr das meistverkaufte Buch und hielt sich 1,5 Jahre auf der Bestsellerliste. In den allermeisten Fällen aber sortieren Lektoren die mit Herzblut entstandenen Texte nach 2 Seiten Lektüre aus. Und dennoch, aufgeben sollten sie nicht, die Träumer und Ambitionierten. Man braucht Optimismus in diesem Beruf, sagt Julia Eichhorn.
Von daher will ich eigentlich allen Autorinnen und Autoren, die anfangen zu schreiben, sagen und sie motivieren, dran zu bleiben, sich von Absagen, so blöd oder unnachvollziehbar oder so standardmäßig sie sein mögen, nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich bin davon überzeugt, dass gute Texte sich irgendwann durchsetzen. I'm working on a rewrite, that's right,
I'm gonna change the ending. Und das ist die Krux. Was ist ein guter Text? Wenn es darauf eine überzeugende, allgemeingültige Antwort gäbe, wäre die Welt um ein Geheimnis ärmer. Der Schriftsteller Sven Amtsberg hat dazu eine ganz eigene Antwort.
Diese Momente, wo man in seinen eigenen Geschichten versinkt, die man sich selbst geschaffen hat, ist das Schönste überhaupt. Ich fühle mich manchmal wie so ein Drogensüchtiger, der einmal diesen Rausch hatte und der das immer wieder haben will. Das klappt natürlich nicht immer, aber wenn das klappt, ist es großartig. Besser als Geld und Buch mit Lesebändchen und so.
NDR Info, Forum am Sonntag. Lebenstraum Schriftsteller. Vom langen Weg zum gedruckten Buch von Heide Soltau. Es sprachen Volker Harnisch und die Autorin. Technik Doris Umland. Regie Marco Pauli. Redaktion Verena Gonsch. Working on my rewrite.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.